Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.
Herzlich willkommen wieder bei Corona Spezial. Heute ganz speziell geht es um ein Thema, das wir eigentlich eher aus der Naturwissenschaft kennen. Wir münzen das aber jetzt um auf Europa, nämlich um das Missing Link. Das Missing Link, man fragt sich ja öfters, wie kommt und kommt überhaupt Europa nach Österreich und wie funktioniert denn diese Brücke? Im Alltag sehen wir ja nicht so viel von Europa, wenn wir nicht genau hinschauen. Man fragt sich ja selten, was ist jetzt eigentlich mit Europa? Man nutzt einfach all das, was geht. Man fliegt, wohin man will und zeigt keinen Pass und es fällt niemandem mehr auf, etc. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was die EU so wirklich tut und wie sie es genau tut. Wir wollen Ihnen aber jetzt keine Details hier aufhalten, sondern einen ganz persönlichen Einblick von einem Missing Link erhalten. Ich darf daher vorstellen, heute zu Gast bei uns, Adina Hoffmann-Reumüller ist seit 2004 bei der Europäischen Kommission und arbeitet in der österreichischen Vertretung der Kommission. Sie betreut und koordiniert das österreichische Europe Direct Netzwerk, also das ist ein Kommunikationsnetzwerk, wo es genau darum geht, Informationen in die Bevölkerung zu bringen, und auch das Netzwerk Europa in der Schule. Das wiederum ist eine gemeinsame Initiative mit dem österreichischen Bildungsministerium und dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Also hier geht es um Bildung und wie Europa in die jungen Köpfe hineinkommt. Zudem organisiert sie auch Bürgerinnen-Dialoge mit den EU-Kommissaren und Brüsselreisen für Lehrer. Also hier ist auch Erwachsenenbildung dabei. Jede Menge Expertise also hier bei uns. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf bei Ihnen beiden.
Sehr, sehr gern. Wir sind sehr gespannt. Zunächst gibt es wieder eine kleine Einstiegsfrage an Alex. Alex, Europa in Österreich, spürst du das?
Ja, ich spüre es noch, weil ich war ja dabei, als es 95, glaube ich, gell? War das, als wir befragt wurden?
Ihr in Deutschland oder wir in Österreich, du in
ja,
Österreich,
ja,
wir in
genau.
Österreich?
Ja, genau. Ich denke nicht mehr so. Ich bin Europäer.
Du denkst europäisch, wunderbar.
Und da waren die Diskussionen die gleichen, auch wie jetzt. Aber quasi über Nacht war es dann soweit. Es hat auch niemand in Wirklichkeit damit gerechnet, dass es nicht dazu kommt. Und oft kommt es ja dann doch dazu. Es hat auch niemand damit gerechnet, dass Donald Trump Präsident wird. Und jetzt müssen wir alle damit leben. Also das ist das Gefühl, an das ich mich noch sehr vital erinnern kann. Das jetzige Gefühl, was ich habe, ist eigentlich immer mit der Frage danach verbunden. Was ist denn, und liebe Adina, vielleicht können Sie uns das auch erklären, was ist denn das Gefühl Europa? Nana und ich versuchen das schon seit einiger Zeit mit den Podcasts in irgendeiner Weise dingfest zu machen. Aber gibt es ein Gefühl Europa eigentlich?
Ich glaube, dass es ein Gefühl nicht gibt. Wir sind 27 Länder, 27 verschiedene Kulturen, Sprachen, verschiedenste Küchen, Art zu musizieren, Art das Leben zu gestalten. Die einen leben mehr auf der Straße draußen, weil es einfach wärmer ist. Die anderen müssen sich mehr einigeln, weil es kälter ist. Und so gibt es, jeder Mensch hat ein eigenes Europagefühl, ja, und erlebt das so emotional, wie er mag. Und Europa ist das, was wir alle draus machen, in dieser großen Vielfalt. Das macht es auch so spannend.
Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen? Was können wir denn, die Künstler, die Wissenschaftlerinnen, die Walzers dieser Welt, die Entertainer tun, um euch als Vermittler zu helfen? Haben wir überhaupt das richtige Ziel? Wissen wir überhaupt, wo ihr hinwollt?
Ja, also ich glaube, wir... Das Ziel ist, wo wir alle hinwollen, ja, und das ist gemeinsam hoffentlich für einen friedlichen Kontinent zu kämpfen. Und insofern hat jeder, also Sie, Herr Göbel, die Frau Walzer, jeder Künstler, jeder Bürger, egal in welchem Metier er ist, Handwerker, Lehrer, sonst wo, jeder hat, glaube ich, das Ziel, für ein friedvolles Europa sich einzusetzen. Und insofern, das ist, glaube ich, die Marschroute, ja, für die wir uns alle stark machen sollen. Und das sollen wir uns auch von niemandem kleinreden lassen. Das ist eines der größten Ziele, glaube ich, die wir haben und für die wir auch auch durchaus kämpfen sollen, ja, auf allen Ebenen und mit allen Methoden. Und dieser Podcast ist eine wunderbare, völlig unkonventionelle Geschichte und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, wir wollen gleich
wunderbar, ich habe wunderbar gehört.
Persönlichen Ausrichtungen und Motivationen sprechen. Die Friedensunion Europa ist natürlich der Urgrund, warum das Vereinte Europa gegründet wurde. Für viele ist der Frieden mit der Zeit dann irgendwie selbstverständlich geworden. Vielleicht ist es auch Zeit, so die Motivation ein bisschen noch woanders zu verankern. Die Wirtschaftsunion war natürlich auch lange Zeit funktionierend, hat aber dann mit der Finanzkrise ein bisschen gebröselt und so in den letzten 10 Jahren ist so die große Frage nach dem neuen Narrativ. Ich würde aber gern persönlich bleiben. Was taugt Ihnen denn an Europa und warum sind Sie bei der Europäischen Kommission und wie kommt man da hin?
Darf ich mit der mittleren Frage beginnen? Warum bin ich dabei? Die schließt nämlich bei diesem Friedensprojekt an. Und zwar, das hat eine ganz persönliche Geschichte mit eigentlich der einzigen Erzählung, die mein Opa mit meinem Bruder und mir aus dem Krieg geteilt hat. Ja, das war so ein Schulprojekt, das wir machen mussten. Opa, erzähl uns vom Krieg. Und der Opa war aus der Steiermark und war von einer Bauernfamilie und mit 17 Jahren musste er eben einziehen. Ja? Völlig ungewollt, vor hatte er anderes, den Bauernhof zu übernehmen, meine Oma zu heiraten und die irgendwann einmal dann die Familie zu gründen, zu der es dann Gott sei Dank kam. Auf alle Fälle mit 17 Jahren dann von heute auf morgen Schützengräben ausheben und nach einem Jahr geriet er in Kriegsgefangenschaft. Und wurde dann nach Frankreich gebracht, ja? In ein Land, wahrscheinlich ständig mit Todesangst begleitet, man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Und das Gefühl und das Bild, das er aber dann geschildert hat, ja, das ist das, was ich jetzt noch durch seine Augen sehe, und zwar, wie er zum ersten Mal mit 18, 18,5 Jahren den Atlantik gesehen hat, also überhaupt das Meer. Und da hat er gesagt, Adina und Adrian, dieses Glitzern, dieses Leuchten dort, das war für mich so schön und das war so ein friedlicher Moment, ja, in dieser grauslichen und grausamen Zeit. Und das hat sich so eingebrannt auf meine Netzhaut, auf meine emotionale. Das ist für mich wirklich der Antrieb, warum ich für dieses Europa so gerne arbeite, weil ich das meinen Kindern nämlich auch ermöglichen möchte, ja, dass sie nicht in Schützengräben liegen, sondern dass sie eben am Strand liegen, Sandburg bauen und Sprachen lernen, nicht zum Überleben, sondern aus der Freude heraus.
Dem schließe ich mich voll an, ja, weil die Freiheit ist auch für mich das Gefühl Europas, sollte es jemand mich fragen wollen. Aber kommen wir zurück, ja, wie kommt man zur Kommission?
Genau. Also Kommission, es gibt immer wieder Auswahlverfahren, 3-mal im Jahr. Kann man sich bewerben, je nach der Ausbildung heraus. Das ist eine European Personnel Selection Office, also das EPSO-Website. Wenn man googelt EPSO, kommt man da direkt drauf hin. Und je nach der Ausbildung und der persönlichen Berufserfahrung, die man eventuell schon mitbringen kann, kann man sich dann für Auswahlverfahren bewerben. Die sind europaweit ausgeschrieben, barrierefrei. Und genau, so steht eigentlich jedem so eine Laufbahn offen.
Sehr schön. Bleiben wir ganz praktisch. Wie kommt Europa nach Österreich? Sie kennen sicherlich Beispiele, wie die Solidarität in Europa, wie dieses gemeinsam Handeln, das ja oftmals auch kritisiert wird, dass das jetzt im Zuge der Corona-Krise zu spät war oder ganz fehlt. Es hat aber stattgefunden. Ja, Beispiele bitte dafür. Und was tun denn da so die europäischen Kommissare oder andere Missing Links oder doch vorhandenen Links, um Europa zur gemeinsamen Handlung zu bringen?
Ja, genau, manche sind sichtbarer und manche tatsächlich nicht. Also ein bisschen unsichtbares Agieren war zum Beispiel, als die Hilfslieferungen, die bestellten aus Deutschland nach Österreich, als es um Schutzmasken und Schutzanzüge ging, dann plötzlich gestoppt wurden, weil es diese Ausfuhrbeschränkungen gegeben hat. Und da waren die Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich und in Deutschland stark involviert, damit diese Lieferungen, die ja schon bezahlt wurden von österreichischer Seite, dann auch wirklich bei uns hier ankommen. Ja? Das war also ein positives und ein Appellieren an die Solidarität und das hat also gefruchtet. Genauso, dass jetzt solidarisch grenzübergreifend und nachbarschaftlich Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in anderen Spitälern betreut werden. Dort, wo es noch Kapazitäten gibt, ja, denn darum geht es ja, um diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt haben, damit wir die Kapazitäten in den Spitalsbetten noch frei haben. Und das aufzunehmen, auch hier hat der österreichische Vertreter mitgeholfen, mitgewirkt und in Partnerschaft mit den österreichischen Behörden dieses ermöglicht. Und das ist ja ein ganz schöner und wichtiger solidarischer Akt, ja, um einander zu helfen in dieser schweren Zeit.
Also es ist
Darf
nicht
ich
nur
da
so,
einhaken?
Kurze Zusammenfassung, Alex, gleich gebe ich dir das Heft in die Hand. Es ist nicht so, dass nur in Brüssel die Dinge erarbeitet werden und dann quasi hinunter, wie nach dem Gießkannenprinzip kommen, sondern es passiert auch wirklich vor Ort etwas. Das war so der Punkt, der mir wichtig ist, dass hier ein direkter Austausch in gemeinsamer Entscheidung stattfindet. Jetzt zu dir, Alex.
Also wenn wir schon bei der Gemeinsamkeit sind, ich werfe jetzt gleich das heißeste Ding ins Feuer, was es überhaupt gibt, nämlich die Kohle. Die große Diskussion ist im Moment, Solidarität ist ja schön und gut, Grenzen auf und Masken rein, aber jetzt sind wir ja schon in einer Phase, wo wir an das Danach denken müssen, nämlich wie bezahlen wir den ganzen Wahnsinn, die ganzen Schulden, die jetzt aufgenommen wurden. Und da gibt es doch mittlerweile eine beachtliche Phalanx derer, die sagen, das ist solidarisch zurückzuzahlen. Das heißt, alle zahlen für alle. Und dann gibt's einige, manche nicht so überraschend, manche doch, die sagen, ich glaube, was haben wir mit euch zu tun? Ihr habt euch nicht vorbereitet. Mich erinnert das ein wenig an Griechenland. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, auch das haben wir überlebt. Aber wie stehen Sie? Was wissen Sie davon? Wie sollen wir jetzt in unserer Denke vorgehen, um den richtigen Weg zu finden?
Also ich bin natürlich keine Politikerin. Ja, die Politiker treffen sich jetzt zum ECOFIN-Rat. Das sind also dann unsere Finanzminister, die darüber entscheiden. Aber vom Gefühl her, weil Sie fragen, wie soll man denken? Also ich denke so, ja. Wir haben unterschiedliche Voraussetzungen in jedem Land. Wir haben unterschiedliche Wirtschaftsleistungen, wir haben unterschiedliche Kaufkraft. Und wir müssen eben gemeinsam aus dieser Krise heraus, denn wir wollen ja wieder in ein anderes Land auf Urlaub fahren können. Wir wollen uns ja auch in Österreich an den Touristen aus anderen EU-Ländern wieder erfreuen. Das heißt, die Menschen dort brauchen auch die finanzielle Kraft, um zu uns nach Österreich zu kommen. Ja, und Tourismus ist ja ein sehr wichtiger Sektor. Wir brauchen ja auch den Export. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind Teil jener Länder, die viel exportieren, die auch von der Kaufkraft anderer Länder quasi profitieren. Ja, weil wir unsere Äpfel, unser Fleisch, unsere Milch dorthin bringen können. Also das soll ja weiter so gehen. Und dieses Miteinander, also dieser Binnenmarkt, der sollte gemeinsam am Leben erhalten werden. Und wie gesagt, da gibt es jetzt dann eben Treffen auf EU-Ebene, wo sich eben alle Finanzminister dazu dann gemeinsam um den runden Tisch setzen, den es ja Gott sei Dank gibt, um am runden Tisch zu diskutieren, eventuell auch zu streiten. Aber das ist dann eben politische Arbeit. Ja.
Wir werden dann noch eine Extrasendung zu dem Thema machen. Das ist nämlich wirklich höchst spannend, auch was passiert mit all den Schulden, die so oder so aufgenommen werden. Spannende Frage. Die andere Frage ist, oftmals hat man vielleicht gar keine wirkliche Ahnung, was auf EU-Ebene passiert. Man hört dann nur in den nationalen Medien oder von Politikern, die dort haben irgendwas gemacht. Jetzt gibt es aber sehr wohl schon etablierte Netzwerke, die eigentlich die Kommunikation zwischen dort und da übernehmen, zum Beispiel das Europe Direct Netzwerk oder eben auch natürlich dieses große Projekt Europa in der Schule. Würden Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen, über diese beiden Missing Links, die systemisch eigentlich verankert sind und da sind?
Sehr gern. Also es ist tatsächlich eine Herausforderung, Europa zu kommunizieren, ja, weil man häufig von den Nationalstaaten ein bisschen alleine gelassen wird. Das heißt dann eben, wie man es ja auch jetzt sieht, die da draußen, ja, aber das sind ja eigentlich wir alle, ja, also jeder österreichische Bundesminister, jede Ministerin sind ja in der Gesetzgebung involviert. Und da ist es eben dieses Europe Direct Netzwerk zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, darüber auch in den Regionen, und darum geht's, in den Regionen zu berichten und persönliche Anlaufstelle einfach zu sein für die Menschen. Also das ist einfach ein EU-Gesicht vor Ort. Und da gibt es in Österreich 10 Stellen. In der ganzen EU gibt es an die 450 Stellen, die Informationen von Brüssel, also im Sinne von den, also von den EU-Institutionen, ja, von Kommission und vom Parlament bekommen. Ganz transparent, was passiert, was sind die Pläne, wo können Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden. Da gibt es ja immer wieder ganz häufige Konsultationsverfahren zu aktuellen Themen. Und die in Europe Direct-Stellen informieren auf ihren auf ihrer Website, auf Facebook, Twitter, aber auch bei den Veranstaltungen, ja, die in den Bundesländern dann organisiert werden, im persönlichen Gespräch darüber. Sie bauen oder helfen, Vorurteile abzubauen, weil sie genau darüber sprechen, wie denn eigentlich Entscheidungen auf EU-Ebene stattfinden und wie wir Einzelnen profitieren. Sie kitzeln auch so ein bisschen die EU-Fördergelder heraus. Ja? Was passiert jetzt eigentlich im Bongau? Ja, was passiert im Villacher Umland und wo stecken da EU-Gelder drinnen? Und das ist dieses tolle Plus an diesem Europe Direct Netzwerk, dass man eben nicht EU-weit nicht immer in die Hauptstädte schauen muss, der 27 Mitgliedsländer, sondern dass das in den Regionen auch passiert, diese Kommunikation und dieses Kontakt aufnehmen und dieses Europa fühlen und erlebbar machen.
Hättest du das gewusst, Alex? Dass es das gibt? Hättest du das gewusst, dass es das gibt?
Nein, ich habe es geahnt, aber wenn ich Ihnen zuhöre, Adina, dann fällt mir natürlich ein, dass, also mir ist gerade so ein Ding in den Kopf geschossen, dass Europa im ganz Kleinen. Denn ich habe das Gefühl, dass wir im Großen das akzeptiert haben. Ja, wir sind jetzt Europa und so weiter. Was es im Kleinen bedeutet, wissen wir nicht. Daher werden wir es auch im Kleinen nicht stützen und schützen. Und würden wir es aber, dann würde aus dem Kleinen das nächstgrößere herausarbeiten. Das heißt, nochmal, wie können wir da helfen? Wie können wir diesen europäischen Gedanken in den Gemeinderat zum Beispiel bringen, in einem 1000-Personen-Ort, in dem ich lebe? Weil einen Fehler haben wir ja, glaube ich, mächtig begangen am Anfang, dass wir nämlich lange dafür gesorgt haben, dass alles Schlechte aus Europa kommt und alles Gute haben wir hier direkt im Gemeinderat beschlossen, und dem war natürlich nicht immer so. Ist das reversierbar, Martina?
Das ist jetzt spannend, Alex, dass Sie das ansprechen. Da gibt es ein Netzwerk, das jetzt nicht unmittelbar ich betreue, sondern meine Kollegin. Das ist eine gemeinsame Initiative mit dem Außenministerium in Österreich. Das heißt, Europa fängt in der Gemeinde an. Und ja.
Man hört auf mich.
Hoffentlich auch in deiner Gemeinde, Alex.
Genau, machen Sie sich schlau. Und da gibt es mittlerweile schon über 1100 sogenannte EU-Gemeinderäte, die genau das, was Sie, Alex, erwähnt haben, nämlich am Stammtisch mit den Leuten, mit den Bürgern aus der Gemeinde über Europa sprechen, Anlaufstelle sein können, hinhören, ja, was sind die Sorgen und die Ängste von den Menschen und dann eventuell schon direkt darauf reagieren und Ängste nehmen, Vorurteile abbauen oder diese Fragen einfach weiterleiten, ja, ans Außenministerium oder eben an uns, an die Kommissionsvertretung. Das ist also eine gemeinsame Initiative. Und das ist in Österreich ein Best-Practice-Modell, dieses Europa fängt in der Gemeinde an. Und wir werden nicht müde, das in anderen Ländern auch zu bewerben, weil es eigentlich sehr gut läuft und sehr gut funktioniert. Und da sind Gemeinderäte aller Couleur dabei und die auch mit uns nach Brüssel fahren, weil Sie vorhin, Nana, erwähnt haben, dass ich ja auch Brüsselreisen organisiere. Also ich mache es eben für Lehrer aus ganz Österreich, für alle Schulstufen, alle Schultypen. Und meine Kollegin gemeinsam mit dem Außenministerium dann für die EU-Gemeinderäte. Und das ist dann auch noch einmal ein ganz anderes Erleben, wenn man Brüssel, wie soll ich sagen, wenn man durch Brüssel geht, durch die Institutionen, wenn man dort mit den Experten und mit den gewählten Europaabgeordneten sprechen kann und diese Institutionen sieht, die kommen dann alle wirklich so ganz erfüllt und glücklich und voller Motivation zurück nach Österreich. Und genau, es fällt Ihnen dann, glaube ich, noch ein bisschen leichter, über Europa begeistert zu informieren.
Nana, darf ich dich als Kommunikationswissenschaftlerin jetzt mal fragen nach diesem Kommunikationsproblem, das ich irgendwie fühle, das Europa hat? Hat es eins? Spinne ich? Will ich mir nur wichtig machen? Oder gibt es denn auch dafür Lösungen?
Die Kernfrage ist eigentlich eine Frage, und das klingt so komisch, der Identität. Also womit identifizieren wir uns? Wir sind es klassischerweise gewohnt in unserer Region, in unserer Stadt oder Nation. Da haben wir auch einen Pass, da sind wir aufgewachsen, da kennen wir die Sprache etc. Hier ist unser Lebensmittelpunkt. Dass wir also alle Vorgänge, die hier passieren, ernster nehmen, relevanter finden, überhaupt auch mehr mitkriegen. Sich zu identifizieren mit so etwas Großem, Abstrakten wie Europa, das geht erst dann, wenn man eigentlich bewusst reist, zum Beispiel. So wie Sie das gerade angesprochen haben, wenn man bewusst sich auch macht, wie hängen die Systeme zusammen, also nicht nur eine Nation, sondern die Nationen miteinander, und wie schaut dann dieser Versuch, transnational zu interagieren, überhaupt aus, weil es ist ja kein eigenes Regierungsgebilde da oben drauf, das fordern ja manche, sondern es ist ja wirklich ein transnationales Miteinander, das hier versucht wird, ein großartiger Prozess, der aber nicht leicht zu verstehen ist. Also allein die Funktionsweisen verstehen zu wollen, glaube ich, ist nicht wirklich vorhanden. Damit komme ich schon zu der Frage nach der Schule. Europabildung in der Schule ist sicher auch leichter, wenn man was praktisch erleben kann. Ich weiß von Jugendorganisationen, die machen zum Beispiel so Planspiele. Also da kann man die Aktivitäten im Europäischen Parlament nachspielen und nachspüren und kriegt einmal so vor Ort zumindest mit, wie ist denn das mit 700 Abgeordneten aus verschiedenen Nationen, mit verschiedenen Intentionen? Wie läuft denn das bei Ihnen? Was glauben Sie denn, sind da Erfolgsmechanismen oder wo hapert es vielleicht noch bei der Bildung in der Schule?
Erfolgsmechanismen sind tatsächlich solche Planspiele, das eben erlebbar machen, in einen kleinen Raum holen. Nachdem wir aber uns auf die Lehrer konzentrieren müssen, weil es ja gar nicht möglich ist für uns als Kommissionsvertretung, den Anspruch überhaupt zu erheben, weil es auch gar nicht EU-Kompetenz ist, ja,
mal
in
wieder
der Bildung, genau, sondern also wir sind da sehr wohl auf die engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die es zu Genüge gibt in Österreich, angewiesen und die sich dann bei uns melden. Und auch hier dieses Erlebbarmachen der Lehrer, wenn sie nach Brüssel fahren und dort ihre Fragen direkt stellen können, ja, also Fragen, die sie persönlich mitnehmen, aber auch von Schülern. Und wenn sie dann eben im Gespräch mit Kommissionsexperten oder eben den österreichischen Abgeordneten im Parlament diese Zusammenhänge begreifen, ja, dann hilft das tatsächlich sehr. Was die österreichische Bildung an sich betrifft, glaube ich, wir sehen uns da eher komplementär als Unterstützung, als ein Angebot, politische Bildung eben erlebbar zu machen. Und freue mich immer wieder über die Rückmeldung der Lehrer, wenn die eben bei Netzwerktagungen, die wir halt auch anbieten, dann alternative Unterrichtsmethoden vorstellen, weil es gibt ja nicht nur die Planspiele, es gibt ja auch andere Arten von Aufstellungen, wenn man zum Beispiel fragt, was ist die EU für dich, für ein Tier, also woran denkst du? Ja, und da kommen dann ganz lustige Tiere, also sei es Krake, Wal, Schmetterling. Ja, und
eierlegende Wollmilchsau, fallen mir ein dazu.
Genau. Und dann kann man da natürlich mit den Kindern auch auf sehr unterschiedlicher Ebene arbeiten.
Ja, spannend. Es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, kommt mir vor. Sollen oder müssen die Bürgerinnen zur Information oder wie bringt man die Information zu den Bürgerinnen und Bürgern? Es gibt zwei Informationsportale, euhandelt.jetzt und eufakenews.jetzt, die sich ja mit diesen wirklich heißen Eisen der Zeit auch auseinandersetzen, mit den Vorurteilen, es geschieht nichts, oder auch mit den vielen Falschnachrichten. Wollen Sie uns dazu noch in der letzten verbleibenden eine Minute
ich
plus
noch eine Forderung.
Und eine Forderung.
Ich habe noch eine Forderung, weil wir gehen schon langsam aufs Ende zu. Ich möchte Europa Rocks Europa.net haben. Ich sage, wenn Europa ein großes Rockfestival macht, das überall auf Tour geht und local und international bedient und diese Idee, wir müssen denen jetzt helfen auf Deutsch. Die haben jetzt viel gelitten. Wir Musiker brauchen jetzt Europa.
Also, super Idee. Mehr als das Song Contest anders, ein Rockfestival, das durch die Länder zieht. Großartig. Ja.
Haben wir eine Chance, Adina? Mit.
Ja, das nehme ich gerne mit. Also ich möchte Sie jetzt nicht vertrösten und sagen, schauen Sie doch einmal auf unserer Förderseite nach. Vielleicht gibt es da eine Förderung. Aber man kann diese Ideen auf alle Fälle mitnehmen und anregen. Das ist eine schöne Sache, die mache ich. Aber Nana, Sie haben mich gefragt nach diesen zwei Internetseiten. Das sind Seiten, die direkt zur Kommission Seiten verlinken. Und ich glaube, das ist einfach die Kernbotschaft, die ich auch mitgeben möchte, dass man in dieser Zeit, wo sehr viel Falschmeldungen, Desinformation und manipulative Nachrichten herumgeschickt werden und geteilt werden, dass man da wirklich ein bisschen zurücktritt und selber schaut, kann ich denn dieser Quelle trauen? Und eine Seite, der man mit Sicherheit trauen kann, und das sage ich jetzt nicht, weil ich für diese Institution arbeite, sondern weil es unser Anspruch ist und weil wir diese Verantwortung auch tragen für die knapp 450 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger, sind die Webseiten EC Europa EU und dann, wie Sie eben gesagt haben, zu Coronavirus weiter oder Desinformation. Und da immer tagesaktuell Daten aufzuladen, was passiert gerade in Nachbarschaftshilfe, welche Gelder werden gelockert, welchen Meldungen darf man vielleicht auch gar nicht trauen. Es geht auch in diese Richtung, dass also es jetzt nicht sinnvoll ist, Chlor zu trinken oder dass es nicht genügt, wenn man sich quasi mit Zitronenöl beträufelt, sondern dass es gewisse Schutzmaßnahmen braucht.
Großartig. Wir danken sehr herzlich für das Gespräch, für die Zeit, freuen uns vielleicht auf die Zukunft, auf den nächsten Besuch und wünschen natürlich alles Gute und viel Gesundheit, gell?
Walzer
und Göbel.
Europa.
Gefühlsecht.